Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Meine heutigen Gäste sind Kulinarikautor Jens Mecklenburg und Thomas Sampel, der Slowfood-Koch aus der Hamburger Hobenkök. Beide zusammen haben das neue Hamburger Kochbuch geschrieben und hierfür haben sie sich 100 traditionelle Gerichte vorgenommen, sind deren Ursprung auf den Grund gegangen und haben diese quasi in die moderne Zeit übertragen. Und wir reden davon Birnenbohnen und Speck, der Finkenwerder Scholle, dem Lapskaus, dem Hamburger Beefsteak, der Hamburger Aalsuppe und natürlich Franzbrötchen. Wo kommt eigentlich das Franzbrötchen her, das berühmte Franzbrötchen? Das wird hier in dieser Episode aufgeklärt. Ich wünsche ganz viel Spaß, wenn diese beiden Herren sich mit mir über Tradition und Moderne in der regionalen Küche unterhalten. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken, viel Spaß mit Jens Mecklenburg und Thomas Sampel, präsentiert von Cucinaria, dem Küchenfachgeschäft in Hamburg. Ich begrüße zwei alte Bekannte, Thomas Sampel und Jens Mecklenburg. Schön, dass ihr mich heute empfangt, ihr beiden.
Hallo Boris.
Ja. Guten Tag. Wir haben ja schon mal das eine oder andere Stündchen geplaudert. Und heute habe ich euch zusammen, oder ihr mich, je nachdem, wie man das sehen will. Und ich habe ein Buch mitgebracht. Das möchte ich mir signieren lassen. Das neue Hamburg-Kochbuch. Und guckt mal, da steht Thomas Sampel und Jens Mecklenburg drauf.
Was für ein Zufall.
Was hat euch denn zusammengebracht? Kanntet ihr euch vor dem Buch eigentlich?
Ganz bisschen. Also nicht besonders gut. Aber das neue Hamburg-Kochbuch beschäftigt sich mit der Kulturgeschichte, in dem Fall der Hamburger Küche, der Darstellung der historischen oder klassischen Rezepte, um sie zu bewahren. Und dann, so kam Thomas ins Spiel, und ich bin im Nachhinein super glücklich, dass Thomas ins Spiel kam, dass bei Traditionsgerichten ja manchmal so die in Vergessenheit geraten, weil sich der Zeitgeist ändert, weil vielleicht auch eine jüngere Generation da nicht mehr so richtig was mit anfangen kann. Und Thomas' ehrenvolle Aufgabe, und die hat er super gut gelöst, war, die traditionellen Hamburger Gerichte da, wo es notwendig ist, zu modernisieren.
Und das hat er bravourös getan, finde ich.
Hast du schon was nachgekocht?
Ja, aber ich muss ja sagen, ich bin ja so einer, der sich inspirieren lässt. Nicht? Ich kann ja nicht eins zu eins nachkochen. Ich gucke mir das an und sage, das ist das Original, das ist die neue Interpretation. Beispielsweise den Lapskaus-Sud. Das fand ich so richtig. Darf man geil sagen eigentlich?
Ja, darf man.
Also fand ich richtig toll.
Ja. Das ist dein Podcast.
So, ich fühle mich irgendwie zu Gast heute. Wie kommt denn das?
Das ist sicher in den Gast. Qualitäten von Thomas.
Ja, ganz genau. Ich frage mich ja eines. Nun hast du diese alten Rezepte ja vor die Nase bekommen. Die kennst du größtenteils, auch wenn du ja kein Original-Hamburger bist. So hast du, er nickt.
Ja, ich warte jetzt auf die Frage. Das macht es noch verdienstvoller. Ich bin ja, obwohl ich gar nicht in Hamburg lebe, sondern woanders in Norddeutschland, Aber ich bin ja gebürtiger. Ich bin sozusagen mit der Hamburger Muttermilch groß geworden und auch mit den Hamburger Gerichten. Und er ist ja ein Zugewanderter. So irgendwo aus dem tiefsten Süden, naja, nicht ganz.
Ja. Und Ostwestfalen.
Ostwestfalen, ja gut, ich gebe zu, das ist schon fast Norddeutschland, ne? Also es ist so kurz davor.
Kurz vor der Metropolregion.
Aber es gibt wenige, und wahrscheinlich, also kennt sich Thomas mittlerweile mit der Norddeutschen und letztendlich auch mit der Hamburger Küche aus. Also der hat sich so da gesteigert, hier reingearbeitet und das finde ich großartig.
Ja. Die Frage war ja eigentlich, darf er das überhaupt?
Doch, darf er. Weil er hat sich damit ja schon mal beschäftigt. Es gibt ja noch so ein etwas älteres Kochbuch von mir, die Hamburger Küche. Und ich habe ja damals einmal die Sachen einfach mal nachgekocht und ein bisschen moderner gemacht. Und hier ist ja dieses Mal nicht nur diese Tradition drin und der Klassiker, ja, sondern wirklich so ganz quer gedacht. Ne? Es ist ja immer so, wenn viele Leute bei mir reinkommen in den Laden, also in die Markthalle, in die Hobenkück, dann sagen sie immer, ich hatte ja so Bock. Aber Hamburger Küche, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie immer so schwer und irgendwie immer so fleischlastig. Mhm. Ich mache dann doch irgendwie was anderes. Und es sind ja in dem Buch jetzt auch zum Beispiel Gerichte drin wie eine vegane Leber.
Ja, die finde ich, das ist ja mit Pilz, ne?
Ja. Also ich war tatsächlich selber auch überrascht, wie lecker dieses Rezept war. Das ist das Witzige, weil du machst ja erst das Rezept und ich habe ja alle Rezepte nochmal von jemandem nachkochen lassen und habe dann nochmal nachjustiert.
Ob das wirklich funktioniert?
Ich muss ja immer, ne, ich mache ja so, und dann zack, zack und dann so ein bisschen rein. Und wenn das jemand nachkocht, dann siehst du ja, wie das wird. Mhm. Und ich war tatsächlich selber, also ich habe es probiert und dann habe ich gedacht, so, das ist ja richtig lecker. Und dann habe ich gedacht, so, das bleibt auf jeden Fall so, wie ich es aufgeschrieben habe.
Man muss ja sagen, da sind ja eine ganze Reihe veganer Gerichte drin, nicht? Ja. Also das heißt Speck. Speck ist ja so in der Hamburger Küche eigentlich bei 50% der Gerichte irgendwie präsent, oder? Ja,
Fett.
Sehr fett.
Gut. Noch fetter also Fett, immer Speck. Schön fett. Aber kommen wir gleich drauf, sonst macht ihr mir hier meine ganze Dramaturgie kaputt. Aber
mach doch.
Ja, mach doch. Danke. Also, man kann die schon umwandeln, diese Gerichte, und vegan reproduzieren?
Man muss.
Ne? Man muss. Sonst würden deine Gäste das nicht essen.
Naja, was heißt essen? Sie würden das schon essen, ne? Aber wir haben ja jetzt schon in letzter Zeit sehr viele vegetarische und vegane Gerichte auf die Karte genommen. Nicht nur, weil wir selber darauf Bock haben, sondern auch, weil die Leute danach fragen. Weil einfach der Fleischgenuss ist halt kein täglicher. Also der Bedarf dafür ist nicht mehr jeden Tag da, weil man einfach sagt, man will, wenn man Fleisch isst, dann isst man richtig gutes Fleisch und das isst man dann halt einmal die Woche und dann brauchst du für die anderen Tage halt was zu futtern.
Genau, und da man ja sich durch das ganze Buch durchessen soll.
Also erstmal ist es ein Angebot. Ne? Es ist ein Angebot an den Leser, an die Leserin, und wir haben ja tatsächlich auch viele klassische Rezepte drin, und im Austausch mit Thomas war auch relativ schnell klar, es gibt einfach Gerichte wie, ich sag mal, eine Finkenwerder Scholle. So. Die kann man mögen oder nicht, aber die ist gut, die muss man nicht unbedingt verändern.
Da haben wir ja auch wieder den Speck, ne?
So, da haben wir wieder den Speck.
Und den Speck haben wir auch gelassen.
Und wir haben den Speck gelassen, genau. Also es ging auch gar nicht darum, jetzt krampfhaft jetzt irgendwie was neu zu erfinden, sondern letztendlich, das ist auch ein Anliegen von mir, ich komme mit urbanen Hipster zusammen und mit Landfrauen und mit Heimatkundlern und also sonst was.
Ich bin die Landfrau, Thomas der Hipster. Hipster
oder wie?
Was bin ich? Okay. Gut, der Pastor. Und ich versuche, die Gemeinde zusammenzubringen, nämlich die Lust, einerseits Tradition zu bewahren, auch für nächste Generation. Einerseits ist ja auch gerade bei jungen Leuten wieder die Lust so an Heimatküche, ne? Also aus Dingen, die aus der Region kommen und die eine gewisse Tradition haben. Und da gibt's aber, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Viele traditionelle Gerichte sind in Zeiten entstanden, wo arme Leute Zeiten waren. So. Wo man auch andere Kochtechniken hat. Und worauf ich hinaus will, ich glaube, wir haben wirklich für jeden in diesem Buch, für den Veganer oder für den Vegetarier, haben wir tolle Rezepte, die zumindest sich anlehnen an traditionelle Gerichte. Wir haben aber auch für den Traditionalisten, der einfach Lust hat, so wie seine Großmutter schon vor 40, 50 Jahren gekocht hat, haben wir auch drin.
Aber was sagt denn der Traditionalist, wenn er jetzt die Neuinterpretation von Thomas sieht? Was sagt er denn da? Und sagt, das geht doch gar nicht? Oder interessant? Oder was habt ihr so für Reaktionen bekommen?
Witzigerweise ist das ja so, dass man das Original ja daneben sieht. Mhm. Also du hast ja nicht ein neu interpretiertes Gericht und das Original ist verschwunden, sondern du siehst halt immer direkt daneben, was daraus geworden ist. Und das ist ja das Spannende, weil solange du das andere nicht löscht, hat der Traditionalist auch kein Problem damit, wenn das neu bespielt wird, weil es na klar um Erhaltung von Werten und irgendwie auch von alten Rezepten irgendwie geht. Und dann ist das okay. Bis jetzt alle, die das gekauft haben und bis jetzt nachgekocht haben, du merkst immer so, welcher Fraktion derjenige angehört, weil entweder kriege ich das eine Foto geschickt mit dem erst neu gekochten oder ich kriege erst das Traditionelle, wo dann jemand sagt, hier, guck mal, habe ich nachgekocht.
Oder dazwischen. Ich bin noch auf dem Weg.
Ja, genau. Ich versuche mich.
Aber bevor wir jetzt weiter über Hamburger Küche sprechen, müssen wir doch vielleicht erst mal sagen, wie definiert sich denn Hamburger Küche? Weil so berühmt ist die ja nun nicht.
Das sagst du. Also ich möchte da mal Heinrich Heine zitieren. Der hat ja sich löblich über die Hamburger Küche geäußert.
Herr Mecklenburg ist vorbereitet, er blättert also in seinem Buch.
Hamburg, ich darf jetzt mal Heinrich Heine, einer meiner Lieblingsdichter, zitieren. So, der hat ja eine Zeit lang auch in Düsseldorf geboren, aber hat eine Zeit lang mit seiner Familie in Hamburg gelebt. Und er konnte das vergleichen, weil der ist ja nach Frankreich gegangen. Der hat ja auch die französische Küche. Also wenn
inspiriert von der Hamburger Küche nach Frankreich gegangen oder vertrieben.
Das hatte andere Gründe. Aber trotzdem, selbst in seiner französischen Zeit, hat er die Hamburger Küche gelobt. Ich darf ihn zitieren.
Ja, bitte.
Hamburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch und sein Essen ist himmlisch. Die Hamburger sind gute Leute und essen gut. Über Religion, Politik, Wissenschaft sind sie. Ihre respektiven Meinungen sind sehr verschieden. Aber in Betreff des Essens herrscht das schönste Einverständnis. Mögen die christlichen Theologen dort noch so sehr streiten über die Bedeutung des Abendmahls, über die Bedeutung des Mittagsmahls sind sie sich ganz einig. So. Was war deine Frage?
Aber ich mutmaße mal, dass Heinrich Heine sich eher in den elitäreren Kreisen bewegt hat und nicht unbedingt in der unteren Schicht oder wie man so sagt, ja, bei den armen Leuten in Assoziation zu arme Leute essen.
Also man kann ja vielleicht mal so, wenn man über Hamburger Küche spricht, muss man über Hamburg sprechen. So, und wenn man über Hamburg spricht, dann spricht man auf jeden Fall über die Speicherstadt. So, ne, da hast du jetzt viel so, was den Handel betrifft, viel über Gewürze. Mhm. Man spricht auf jeden Fall über das alte Land, weil einfach sehr viele Früchte schon immer aus dem alten Land kamen. Viel Äpfel, viel Birnen, viel Dörrfrüchte auch. Das ja. ist so eine typische Zutat in fast allen Hamburger Gerichten. Und dann hast du noch die Filanten, die halt einfach das Gemüse liefern. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Region hier, bevor die Kartoffel hier hinkam, war das immer eine Getreideregion. Und deswegen sind die ganz alten Rezepte, sind fast alles Getreideknödel, die hier in der Ecke gemacht wurden. Und deswegen hast du immer Getreide, du hast Fleisch durchs Getreide halt, ne, weil die Kühe wurden dann meistens ja. immer mitgehalten, dadurch viele Molkereiprodukte. Also eigentlich hast du hier schon viel gehabt,
okay.
So als Grundbasis an Zutaten, um eine tolle Küche zu machen.
Ja, aber genau. Kann man...
Zwei Dinge so, ne? Also, Thomas hat das super gesagt.
Ihr seid ja gut eingestimmt. Eingespielt.
Zwei wichtige Aspekte noch. Es ist immer klar, das kam ja über Heine und gutbürgerliche Kreise. So. Und da wurde natürlich anders gegessen. So. Und natürlich war zu der Zeit im 19. Jahrhundert waren die meisten Leute arm, auch in Hamburg, und die haben sehr, sehr einfach gegessen. Also, aber Hamburg als Metropole, als frühe Metropole, hat schon immer ganz unterschiedlichen Einflüsse gehabt. Also vom Land, aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen, aus England, aus Frankreich, aus dem Handel, dann später auch mit Südamerika und so weiter. Und das hat sich auch hier in dieser Stadt manifestiert. Und was ich ganz spannend finde, um nur ein Beispiel zu bringen, nehmen wir mal Labskaus. So. Das hat als Hafenstadt eine große Rolle gespielt, hat eigentlich die Geschichte aus der Seefahrt und war ganz lange ein, sag ich mal, Arme-Leute-Gericht so, für den einfachen Seemann. So. Und der wohlhabende Hamburger und die wohlhabende Hamburgerin hätte das nie gegessen, weil es ja unter ihrem Stand war. So, dann brach eine neue Epoche ein. Nicht mehr mit Segelschiffen. Und dann wurde der wohlhabende Hanseat auf einmal nostalgisch und erinnerte sich an die angeblich guten alten Zeiten seiner Segelfrachtschiffe. Und erinnerte sich an Lapskaus und auf einmal in seinen Gilden und vor allem
also so Lokalen, um und bei vor 100 Jahren.
Genau, wurde auf einmal auch bei den reichen Hansearten okay. Lapskaus in Vogue. Ne? Und das finde ich spannend an Essen überhaupt, auch in der Hamburger Geschichte, dass man sehr schön die Geschichte der Stadt erzählen kann anhand ihrer Esssitten. Und dass aber feststellbar ist, dass irgendwann in bestimmten Epochen sich dann Arm und Mittel und Reich wieder treffen und sich gemeinsam auf eine Speise einigen können. Und irgendwann war das sozusagen ein Gericht für Hamburg.
Aber kann man, vielleicht habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert, auch sagen, die Hamburger Küche ist eher deftig. Gut, habt ihr eben so ein bisschen gesagt. Aber was macht sie aus? Oder wie kann man das so einmal kurz zusammenfassen? Oder sagst du, deftig, fettig, Getreide habe ich gerade gehört, viel Fleisch. Also Fisch habe ich eben einmal nur mit der Scholle gehört. Mehr Fisch habe ich noch nicht gehört von euch.
Ja, zählt auch dazu.
Zu Fisch kommen wir noch mal.
Aber ich versuche mal irgendwie relativ kurz das zusammenzufassen. Ja. Also Hamburger Küche ist auf jeden Fall fettig, ja?
Ja.
Hamburger Küche ist auf jeden Fall sättigend. Das ist auch wichtig. Dann ist sie auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen süß. Ne, weil es kommt immer irgendwie so, in jedes Rezept kommt irgendwie so ein bisschen Süße mit rein.
Wir hatten gerade Störobst.
Ja. Mhm. Und sie ist auch sehr häufig so gemacht, dass es viel um so haltbare Sachen geht.
Ja.
Also Fisch, der eingemacht ist, ne, der in Essig eingelegt ist oder Fleisch, was gepökelt ist. Ne, weil das spielt hier tatsächlich auch eine riesengroße Rolle.
Ja, und dieses Haltbarmachen, ich meine, wir sprechen über eine Zeit, wo es überhaupt nicht, es gab keine Kühlmöglichkeiten.
Genau, das musste haltbar gemacht werden.
Ja.
Oder hat man dann auch, um kurz zum Fisch zu kommen, aber um in der Reihenfolge zu bleiben, dieses Brokensüße, dieses gebrochene Süße, ne? Das ist was ganz Typisches für Hamburger, für Hamburg, aber auch für den gesamten norddeutschen Raum, nehmen wir nur Bärenbohnen und Speck.
Ja.
So dieses, da haben wir süße Komponenten, wir haben salzige Komponenten drin und das ist so was ganz Typisches. Das hat viel mit dem Norden zu tun, hat aber auch das, was Thomas gerade angesprochen hat, mit einfach den Lebensbedingungen von Lebensmitteln zu tun. Und zu Fisch, auch da.
Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich gerade angefangen, es ging um Fisch.
Ja, ich. Fisch, um's
ein kurz Meister zu machen, der Verwirrtechnik.
Um kurz zu machen, Fisch war früher, gerade aus dem Meer, also aus dem Atlantik, aus der Nordsee und aus der Elbe, eigentlich was für arme Leute, weil Seefisch verdarb ganz schnell. So, man konnte den irgendwie einsalzen und hatte durchaus seine Berechtigung. Und die ganze Hanse ist ohne den Heringsfang und dass man dann den eingesalzen in die Tonne gepackt hat und irgendwo hingeschippert hat, wäre der Reichtum der Hanse gar nicht denkbar gewesen. So, aber die wohlhabenden Schichten haben eher so despektierlich auf Fisch geguckt, weil ja, das ist was für die armen Leute, ne, so eingesalzen. Und wenn sie dann Fisch, dann haben sie eher Binnenfisch und haben sich dann aus Schleswig-Holstein, meinetwegen aus Holstein da ihren Zander liefern
oder
lassen.
Oder einen schönen Karpfen.
Oder einen schönen Karpfen. Und, ne, und wir haben ja für das Buch ganz viele Quellen, Archive, alte Kochbücher studiert. Ne? Und spannend fand ich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Kochbuch, aber auf jeden Fall frühes 19. Jahrhundert, da ließ sich dann die Kochbuchautoren aus, dass ja so Heringssalat, das war dann schon so was Besonderes, gerade für Silvester, aber eher so auch für die einmachen Schichten, dass das ja eigentlich für ihre Schichten gar nicht sei, aber es hätte seine Berechtigung, weil auch der einfache Mann soll ja irgendwie nicht hungern. Ne? Und, aber wenn in ihren Kreisen Heringssalat gemacht wird, dann muss er natürlich angereichert werden. Und dann kommen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, irgendwas zwischen 23 oder 27 Zutaten noch dazu. Von Kalbfleisch und Kapern waren damals unheimlich teuer und alles, was es irgendwie also alles, an Luxus.
Okay.
Und ich kann ja als kulinarischer Autor so im nicht ganz so gut wie Thomas, aber so annähernd kann ich im Kopf, weiß ich sofort, wenn ich irgendwelche Zutaten lese und du sie vermengst, was dabei rauskommt. Ne? Und das muss fürchterlich geschmeckt haben.
Was glaubt ihr denn, wie lange es dauert, bis sich so ein Gericht dann etabliert und dann auch festsetzt? Weil wir haben ja, wenn ich mal in das Buch schaue, da gibt es zum Beispiel das Hamburger Beefsteak. Das ist ja gar kein Hamburger Beefsteak, ist ja keine Hamburger Erfindung. Das kam ja auch irgendwann rübergeschwappt. Wie lange dauert sowas, bis so ein Gericht dann so etabliert ist? Habt ihr da so ein Gefühl für bekommen bei der Recherche?
Also ich glaube so, ich kann das immer so an meinen Gerichten festmachen, ne, die ich so in meinen Restaurants bis jetzt gekocht habe. Und das ist immer so, wenn so ein Gericht über mehrere Jahre auf so einer Speisekarte ist, dann bedeutet das schon viel. Und wenn es halt so schwappt, ne, wenn es halt Leute gibt, die das kopieren oder Leute gibt, die das genauso nachkochen. Und ich glaube, so ist das mit allen traditionellen Gerichten so, wenn die auf einer Speisekarte drauf waren und das gab es in dem Haus von demjenigen, dann hat man das nochmal nachgemacht so. Und es gibt ja von früher sehr viele Überlieferungen, was es gab.
Ja.
Ne, also du findest sehr viele Menükarten. Und der Hamburger hat ja nie ein Gericht gegessen, sondern es gibt ja die Empfehlung, mehrere Gänge und nochmal mehrere Gänge und noch mehr Gänge, so dass man genau weiß irgendwie, dass man immer diese Gänge variieren kann. Und so hat man auch früher viel aufgeschrieben. So, und ich glaube so, wenn dieses Schwappen von einem Stand in den nächsten da ist, ne? Also wenn das von den Reichen runterschwappt, also ja, vom Bürgertum runter, okay, schwappt zu den armen Leuten und andersrum, so, dann hat es dieses Gericht auf jeden Fall geschafft. Es gibt zum Beispiel, das ist in diesem Buch, haben wir es jetzt glaube ich nicht gemacht, die arme Leute-Soße hieß sie, glaube ich.
Amen, habe ich auch noch nie gehört.
Und das war so ein bisschen das Gegenteil vom armen Ritter, ne, diesem ausgebackenen, ja, Dessert. Und das Gericht hat es ja dann auch auf die Speisekarten des Bürgertums geschafft, so, obwohl das eigentlich was war, was es halt irgendwo anders gab, aber halt auch so gut gemacht war, dass es überhaupt die Möglichkeit gab oder es sinnvoll war, das zu kopieren, weil es einfach lecker war. Hm. So, und dann hat so ein Gericht, glaube ich, geschafft, wenn es irgendwie so auf vielen Speisekarten draufsteht und einfach nachgemacht wird. Ne?
Ja, beim Bistik kann man das ganz gut nachzeichnen.
Er hat auf seinen Einsatz gewartet. So. Das ist gut.
Du kommst aber auch noch dran, Boris. Ja. Aber beim Beefsteak, das ist wunderbar. Um es kurz zu fassen, das Beefsteak oder überhaupt die Beefsteak auch als Synonym, dass man aus dem Rind, was man früher auch in Frankreich ganze Teile geschmort hat und so weiter, auch von den Kochtechniken, und dass man so ein Steak, wie wir es heute kennen, herauslöst und kürzer gart und so weiter, das kommt aus Frankreich und ist so in den ersten Jahrzehnten nach der Französischen Revolution entstanden. So, als die ganzen guten Köche, die es schon gab, dann arbeitslos wurden und dann gedacht haben, ach, dann kochen wir doch für andere. Wenn es unsere Könige und Monarchen nicht mehr gibt oder die alle auf dem Schafott gelandet sind oder sonst wo oder geflüchtet. Und dann, gut, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte der Gastronomie erzählen, könnte ich aber auch. Da der Ruf der französischen Köche so besonders war, haben die auch in England gekocht. Die haben auch hier in Norddeutschland auf irgendwelchen Gütern, die begütert da waren, gekocht. So. Und die haben die Mode aus Frankreich mitgebracht. Dann wurde es eine englische Mode, weil es gab in England unheimlich viele Rindviecher. So, das war eine ganz wichtige Nummer da in England. Und da die Hamburger ja anglophil waren und England so als trendy galt und Hamburg und die englischen Kaufleute viel miteinander gehandelt haben, kam dann auch das Beefsteak hierher. Das fanden die Hamburger toll. Die haben es dann gerne auch so um Rathaus und Börse und überall, wo die Hamburger Pfeffersäcke saßen. In den Herrenclubs. Das waren sowieso die wichtigsten Orte, um Dinge zu besprechen. Da waren die Herren unter sich und man konnte dann auch ins Geschäft kommen. Und so, dieses Beefsteak. Der Weg von Frankreich über England und dass es dann hier zum Klassiker wurde und sogar in die Kochbuchliteratur als Hamburger Beefsteak einging, hat ungefähr 100 Jahre gedauert. So, und jetzt ziehe ich nochmal den, als ich als gebürtiger Hamburger mal nach Schleswig-Holstein zog, in den 80ern und in irgendwelchen angeblich guten Dorfgasthöfen gegessen habe. Ich habe vorher in Spanien, in Frankreich und habe mich auch in Italien viel umgeguckt, also war schon ganz gut gebildet kulinarisch.
Ja,
da habe ich noch Mitte der 80er festgestellt, dass der normale, durchaus anständige Koch in irgendwelchen Landgasthöfen auch besserer Art keine Ahnung hat, was man mit dem Steak macht. Das war unglaublich. So, und da waren die Hamburger schon irgendwie 50 Jahre vorher deutlich besser.
Das dauert. Ja. Jetzt, dann sind wir jetzt ja mal gespannt, welches Rezept aus diesem Buch sich denn in 100 Jahren etabliert hat als echter Hamburger Klassiker und man das Original vielleicht gar nicht mehr kennt. Aber Thomas,
jetzt haust du aber einen raus. Das ist ja die Messlatte sehr hoch gesetzt. Ja,
natürlich,
so,
natürlich.
Dann müssen wir das aber auch in 100 Jahren überprüfen. Ja.
Du hast gerade gesagt, man isst Menüs und viele, viele Gänge. Was wäre denn so das Parademenü, um mich an die Hamburger Küche ranzuführen? Ich kenne sie jetzt aber. Nehmen wir mal jemand Auswärtiges und sagst, das ist wirklich Hamburg. Das, jetzt genießt du, jetzt setzt du dich hin, 3 Stunden Hamburg kommt jetzt. Was würdest du servieren?
Traditionell oder neu?
Ja, das kannst du. Das kannst du. Ich, da Jens reingrätschen wird, würde ich mal lieber neu machen. Oder du kannst auch mixen.
Also ich würde jetzt vielleicht einmal die historische Variante einmal durchgehen, weil nach meiner Meinung muss auf jeden Fall ein Gericht mit Aal rein.
Ja.
So, in der Reihenfolge lassen wir jetzt mal offen, aber wir versuchen das jetzt mal in der Dramaturgie etwas zu kräftigen. Es muss auf jeden Fall Aal rein, es muss auf jeden Fall irgendein Püt rein. Irgend so ein Mehlpüt, irgendein Knödel, auf jeden Fall mit irgendwas Süßem.
Püt ist Knödel,
ja.
Liebe Süddeutsche.
Dann muss auf jeden Fall Birnenbohnen Speck mit rein, weil das so was ganz Klassisches ist, was es hier einfach... Das ist einfach so dieses typisch altes Land, nochmal unterstrichen, Kochbirnen, Speck dazu. Mhm. Das muss es auf jeden Fall geben, dann werden wir um den Lapskaus nicht rumkommen.
Nee, genau.
Weil er sich hier einfach so gefestigt hat. Mhm. Und dann ist jetzt ja die Frage, wo wir dann zum Schluss hingehen.
Ne? Ja.
Ich würde jetzt...
Halt einmal kurz eingrätschen. Lapskaus mit Fisch oder ohne?
Also ich esse ihn immer ohne.
Ja.
Aber man kann ihn auch gern mitessen.
Und das wenn Fisch... Bismarck-Hering oder Matjes?
Immer Bismarck.
Nee. Der gute Glückstädter Matjes. Das kommt ja auch dann, den gibt es ja so ein bisschen mariniert. Guter Matjes passt schon super dazu. Oder das ist ja letztendlich alles eine Frage, also klar auch des persönlichen Geschmacks, aber letztendlich auch der Qualität. Also ich bin da nun auch nicht der große Rollmops-Fan. Aber wenn es einen richtig geilen Rollmops da als Kontrast zu gibt, zu einem richtig geilen Rindfleisch-Kartoffelstampf, oh, das ist so. Das gibt mir so einen richtigen Kick. Das macht so richtig.
Aber was eigentlich im Anschluss? Gibt es im Anschluss eigentlich was zu essen, meine Herren?
Also, witzigerweise gibt es ja heute Abend einen Menüabend.
Ach, guck mal!
In der Markthalle, wo gerade das Hamburger Kochbuch nochmal neu vorgestellt wird. Das neue Hamburg Kochbuch vorgestellt wird, so rum.
Was?
Und es gibt 5 Gänge mit Getränken und allem drum und dran.
Und diese 5 Gänge, sind das die du uns eben erzählt hast?
Nee, tatsächlich nicht. Ach, weil die sind alles neu.
Alles neu. Okay, aber wir müssen ja nochmal, also Lapskaus. Fisch oder nicht Fisch ist hier so ein bisschen strittig, ist noch nicht ungeklärt. Man reicht es an bei. Man würde es sowieso nie drauflegen.
Ja, ich muss noch mal zu dem Matjes kommen. Ne?
Bitte.
Ich sehe das ja rein sensorisch, das Gericht betrachtet. Wenn ich jetzt so ein, wir haben ja einen Kartoffelstampf, so, dessen Hauptbasis ist einmal Kartoffel, aber auch gepökeltes Rind. Das darf man immer nicht vergessen. Dadurch ist das super kräftig. Ne?
Rinderbrust?
Ja.
Rinderbrust. Also ganz entscheidend.
Ob es Rinderbrust ist, ob das so ganz entscheidend ist, es muss auf jeden Fall Fett mit dran sein. Das ist wichtig. So. Das vermengt. So. Da muss noch nicht mal Beete mit rein, rote Beete, sondern das ist einfach nur so ein grauer Matsch. Oh. So. Dann kommt die rote Beete dazu, die meistens dann als Salat oder mit drin.
Ja.
So, dann kommt das Ei dazu, wieder Fett. So, jetzt haben wir Grundzutaten, eine Gewürzgurke gibt ein bisschen Säure. Ja, stimme ich zu. Aber jetzt noch so ein fettiger Matjes, no chance. Das muss auf jeden Fall ein guter... Ist egal, ob es jetzt ein Rollmops oder Bismarck-Hering ist, weil die Machart ist dieselbe. Ja. Es muss auf jeden Fall ein sauer eingelegter Hering sein. Und der muss so eingelegt sein, dass nicht die Säure dominiert. Da stimme ich dir zu. Da gibt es viel Schrott auf dem Markt. Also der muss wirklich ausgewählt sein. Und dann ergibt dieses Gericht Harmonie. Und du hast recht, der Fisch kommt niemals in diesen heißen Brei rein. Weil das ist nicht so von Vorteil für den Geschmack des Gerichts.
Und Entschuldigung, Boris, das geht ja nun gar nicht, ne? Als gebürtiger Hamburger. Also über den Fisch, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich finde, das hat Thomas wunderbar analysiert. Aber ohne rote Beete. So, ich bin ja zu allen Schandtaten bereit. Aber Lapskaus, also du weißt ja, wir haben ja auch ein Lapskaus-Buch geschrieben.
Wir sprachen drüber.
Und wir haben ja nun überhaupt die Kompetenz, wenn es irgendwie um Norddeutschland oder nordeuropäische Kulturtradition, essbare Art, da sind wir einfach super im Bilde. Und wir haben ja Lapskaus auch untersucht in Wales und Schweden und Liverpool und sonst wo. Ne? Und bis zu den letzten Hebrideninseln sind wir gekommen. So, was ich sagen will... Wenn es eine norddeutsche Region gibt, wo Lapskaus mit rote Beete verbunden ist, dann ist es Hamburg. Ne? Also, als eine der Welthauptstädte, es gibt drei, ne? Liverpool, Bremen und Hamburg. So.
Bremen auch?
Bremen auch.
Wie haben sich die denn reingemogelt?
Das lassen wir jetzt mal, das führt sich jetzt zu weit. So. Aber Rote Beete, also das ist ganz entscheidend. Kein Hamburger Labskaus ohne Rote Beete.
Okay, habe ich die Gurke eben verpasst oder wo nee, war die Gurke?
Die Gurke war schon dran.
Ist die dran oder drin?
Nee, dran.
Die ist auch nur dran.
Das kommt immer drauf an. Manche Rezepte, wenn du ein bisschen, also es kommt immer drauf an, was du machen willst. Manchmal machst du ein bisschen was von dem Sud rein, um so ein bisschen Würze rein.
Das kenne ich nämlich, genau.
Ja. Witzigerweise ist ja das mit dem Labskaus so, wenn du jetzt so vor 10 Jahren noch so einen Koch hier in der wunderbaren Hansestadt gefragt hättest, mach mal Labskaus auf deine Karte, dann hättest du, glaube ich, zum größten Teil immer so, nee, habe ich keinen Bock drauf, irgendwie als Antwort gekriegt.
Wann weil ja diese,
ja? Ja, das hat sehr lange gedauert, so bis, ich sag mal so, unter den Hamburger Köchen man wieder gesagt hat, man hat Bock drauf. So, ne? Das ist ja auch so, das letzte Restaurant, was ich irgendwie gemacht habe, da wurde ich für belächelt. Ne? Das ist dann hieß so, wie du machst jetzt Hamburger und regionale Küche. Und so. Und
naja,
man musste da so ein bisschen.
Die machen es ein paar andere jetzt auch.
Ja, inzwischen machen das ein paar andere und inzwischen ist es halt auch wieder nett, das auf der Karte zu haben, weil es auch ein schönes Gericht ist. Ne? Ja. So, und das ist schon gut.
Da ist Thomas definitiv Avantgarde hier in der Hansestadt.
Sonst
würde obwohl er ja zugezogen hätte er ja, ist. Also ja. Da brauchen wir erst so einen zugezogen.
Du hast auch im Vorwege gesagt, ich möchte gerne 5-mal erwähnen, dass er ja kein Hamburger, sondern ein Zugezogener ist.
Ja, aber das aber das ist doch sensationell. Und das finde ich ja auch das Spannende, auch also an traditioneller Küche, aber auch an der Weiterentwicklung. So wie wir jetzt eben in Anführungszeichen gestritten haben, über ob nun Rote Beete im Labskaus oder mit Matthias oder nicht. Der Norddeutsche, das hängt natürlich mit seiner protestantischen Herkunft zusammen, neigt ja dazu, so über Essen nicht so viel zu reden. Ne? Also mental sind mir so die Katholiken da viel, viel lieber so. Mhm. Ne? Die können über die Stränge schlagen, dann beichen sie und dann ist alles wieder gut. Und der Norddeutsche muss das noch ein bisschen lernen, weil ich glaube, dieses, das versuchen wir ja auch mit meinem Buch, was ich eingangs auch sagte, die Leute wieder ins Gespräch zu bringen. Und dann dürfen sie auch sagen, das von Thomas, dass diese neumodischen Kram mag ich nicht oder das finde ich super und das alte mag ich nicht oder das ist mir zu schwer. Oder ich habe auch natürlich mein Netzwerk und habe schon viele Reaktionen bekommen und die waren überwiegend positiv. Und dann gibt es eben Leute, auch jüngere Leute, die dann ganz bewusst mal das Traditionelle wieder weil es so selten gekocht wird. Und dann gibt es teilweise wieder die Älteren, die sich mal an das Neue ranwagen. Und das ist doch das Tolle, wenn man was bewegen kann, wenn man die Leute ins Gespräch bringen kann.
Das regt ja total an und es macht ja auch wirklich Spaß, auf die Spuren von diesen Gerichten zu gehen. Dann nehmt ihr den Leser ja auch mit auf die Reise. Also das ist jetzt nicht irgendwie so klappentextmäßig gesprochen, sondern ich finde das wirklich so. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aber ich möchte eben einhaken bei dem, was du gesagt hast, dass der Hamburger ja nicht so gerne über Essen redet. Genießt man so eher hinter verschlossener Tür und tritt damit nicht nach draußen?
Also es hat sich definitiv in den letzten Jahrzehnten gewandelt auch. Der Wert von gepflegtem Essen und Trinken hat deutlich an Bedeutung zugenommen. So, und auch der Hanseat geht gerne gut essen und man ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender beim Austausch. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass das bricht auf und die neue Generation, die spricht auch gerne über Essen und sagt, was ihr gefällt oder nicht gefällt. Und ich glaube, nur so kommen wir weiter. Das geht ja nicht um, natürlich soll man weiterhin auch höflich sein. Es geht auch nicht um Gemeckere, sondern zu begreifen, dass der Austausch, der Diskurs über Essen, nicht nur über irgendwelche hochmathematischen sonst viel Wissenschaften, sondern auch über das angeblich Banale und Kochen ist und Essen und Trinken ist mal einerseits banal von der Theorie.
Naja, aber ich meine, wie wichtig ist Essen und Trinken?
Genau.
Oder? Ohne das wäre blöd.
Ja, schon, aber es ist ja wirklich in den letzten Jahren, wie Jens gerade schon gesagt hat, ist echt viel passiert. Ne? Es gab ja wenige, das ist auch das, was ich vorhin sagte mit den Hamburger Köchen. Ne? Man hat immer nach Frankreich, nach Italien und überall anders hingeguckt, um sich inspirieren zu lassen und so die eigene Tradition halt irgendwie nochmal zu supporten und da was rauszumachen und auch mal den Weg zum Bauern zu gehen, der in den 4 Landen irgendwie Gemüse anbaut. So, das war ja was ganz Besonderes.
Das war wirklich ungewöhnlich. Ich meine, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder? Ja. Dass das so ist. Aber ich meine, dann kann man dich ja aber auch wirklich, muss man als Vorreiter dieses Trends mit auf jeden Fall bezeichnen. Wer hat schon 2 Bücher über Hamburger Küche gemacht? und kommt noch nicht mal aus Hamburg dann.
Das ist jetzt
das Problem. Aber ich möchte das jetzt sacken lassen, ganz kurz sacken lassen. Wir haben noch nicht das Dessert besprochen. Das fehlt.
Was jetzt gleich gibt?
Nee, deins.
Ach so.
Nachdem Love's Course sollen wir da Schluss machen. Ja. Und wir wissen noch gar nicht, was es dazu zu trinken gibt. Zu deinem Menü, das du gerade empfohlen hast, für jemanden, der jetzt das erste Mal Hamburger Küche genießt.
Also als Dessert gibt es jetzt im Moment, weil es nachher auch was geben wird bei dem Menü gleich in der Markthalle. Es wird auf jeden Fall was mit Fliederbeeren geben. Und dann gibt es halt eine Fliederbeersuppe mit so Glütjes drin.
Ne? Mit Glütjes. Und die Glütjes sind auch aus Grieß?
Die Glütjes sind aus Grieß, ja.
Darf ich noch mal mein persönliches Dessert?
Jetzt kommt's.
Naja, ich meine, also das, kriegt er das dann auch, wenn er sich das jetzt
nein,
wünscht?
Nein, das will ich. Das will ich.
Heute nicht.
Heute nicht.
Aber heute gibt es Franzbrötchen.
Also das, so was wie rote Grütze oder die Fliederbeersuppe und so weiter, das ist alles traditionell hamburgerisch und alles super. So, aber ich bin geprägt, meine Großmutter war eine Hamburger Kölsch, also bevor sie geheiratet hat, hat sie in einem großbürgerlichen Haushalt gekocht und ich habe in meinem Leben noch nie so eine gute Köchin, jetzt abgesehen von Sterneköchin, erlebt, die aus so wenig so viel machen kann. Und eine ihrer Lieblings- oder mein Lieblingsdessert, wenn sie dann die Familie bei sich versammelt hat, war Hamburger Zitronencreme.
Ah, so. Kenne ich. Ne? Super.
Und die war so sensationell und so leicht und so zitronig. Und damals waren die Zitronen viel saurer als heute. Ne? Heute wird ja alles so infantilisiert, also auch Gemüse. Ne? Alles wird, es darf bloß nicht mehr bitter sein oder so. Wir leben ja in einer vollkommen infantilen Zeit. Ne? Müsste man eigentlich verbieten, unglaublich. Was den Leuten auch so geboten wird. Aber diese Zitronencreme von Großmutter Clara, ne, musst du dir vorstellen, so ein 5-, 6-jähriger Steppke war dann schon Rostbeef, Bratkartoffeln und was das alles gab, vollkommen pappsatt. Und dann kam Großmutter und sagte zu einem kleinen Steppke: Du Jens, kleiner Jens, ne, die Zitronencreme, die rutscht doch von ganz allein. Und dann probierte ich das und merkte, stimmt, eigentlich bin ich ja satt, aber die rutscht und es schmeckt so gut. Und das hat mich so geprägt, also heute immer
deshalb noch. Bist du ja auch so groß gewachsen.
Hamburger Zitronencreme.
Hamburger Zitronencreme. Aber das bringt mich zu dem nächsten Punkt, weil wir hatten vorhin die vier Lande, das alte Land. Kann ich denn diese ganzen Gerichte, diese ganzen Hamburger Gerichte, mit Produkten aus der Region kochen? Also die Zitrone lassen wir mal raus.
Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt bei der Zitrone eingestiegen.
Moment!
Das wollte ich dir nicht.
Durch den Handel hatten wir schon ziemlich
viel. Diesen Triumph wollte ich dir nicht gönnen. Aber kann man das? Kriegen wir das hin?
Ja, also ein Großteil, was in diesem Buch drin ist, ist aus der Region. Ja. Also ich würde sagen, locker alle Zutaten, so 95% aller Zutaten wirst du hier in der Ecke finden. Es sind so ein paar Sachen halt dabei, die halt, ne, so neu interpretiert sind. Ne? Sind auch ein ganz tolles Rezept für Tacos ist da drin.
Hab die Tacos gesehen, sind aus Mais. Hab ich wirklich überblättert.
Warum?
Ich war noch nicht so weit. Man muss sich aber auch mit so einem Buch nähern. Man braucht auch Zeit. Ja? Man will auch häufiger reingucken. Das ist ja jetzt kein, das ist ein Arbeitsbuch. Das ist kein Coffee. Leute, es ist kein Coffee-Table-Buch.
Nein, ja? Da soll richtig mitgekocht werden.
Es sei denn, ihr wollt Thomas und Jens jeden Tag sehen, dann ist es auch ein Coffee-Table-Buch.
Muss nicht sein.
Thomas, ihr könnt das auch einschweißen, nee, damit das immer schön sauber
damit
bleibt.
Damit es schön sauber bleibt.
Aber für mich ist das ein Arbeitsbuch.
Ja,
das ist ein Arbeitsbuch ist das, und das gehört in die Küche, nicht auf dem Coffee-Table.
Man da kann sich da
auch vom Format her, es ist handlich, man kann es nicht. Und ich kriege gleich eine Widmung, ich freue mich drauf.
Und man kann sich auch da Notizen machen. Und, aber es ist interessant, dass du bei den Tacos einhängst.
Habt ihr euch darüber?
Nee, ich habe mal kurz, als ich
dann die Rezepte
kriegte und so als Herausgeber fühlt man sich dann ja auch so ein bisschen gesamtverantwortlich. Aber ich habe dann eben die Tacos durchgehen lassen, weil der Gedanke, der dahinter steckte, sozusagen das Hamburgerische dann auch ein bisschen internationaler zu machen, das passte schon. Ne?
Nun würde ja man sagen, bei der Hamburger Küche, das Umland wird jetzt ja aufschreien oder schreit auch auf und sagt, was ihr sagt, dass das Hamburger Küche ist, das ist ja, stimmt ja überhaupt nicht. Weil das ist Schleswig-Holsteiner Küche oder südlich der Elbe, nicht? Also dann nehme ich ja auch mal wieder alles.
Bis das Fallen.
Obwohl, was Westfälisches ist nicht drin.
Nein.
Kann man denn eins sagen, dass es wirklich nur Hamburg oder in Hamburg erfunden wurde?
Grundsätzlich muss man sich klar machen, bei Essen und Gerichten gibt es so gut wie nichts, was man beim Patentamt anmelden kann. So.
Aber man kann es ja zurückführen auf.
Ja, aber zurückführen, auch da ist es schwierig.
Oder meinst du, wer am lautesten schreit, der hat es erfunden?
Wenn ich mit irgendwelchen Heimatforschern oder Forscherinnen mich dann über den Dithmarscher Mehlbüttel oder sonst was unterhalte und sie sagen, ja, der erstes Mal ist er bei uns aufgetaucht, dann bin ich zufällig irgendwie 2 Wochen später im Baltikum und stelle irgendwie fest, dass diese Art der Zubereitung schon 150 Jahre früher im Baltikum anzutreffen war. Also will sagen, es gibt keine Erfindung. Das Entscheidende ist, was traditionell ist, dass es hier angesiedelt wurde, dass es hier gegessen wurde und dass es im Alltag oder zu Festivitäten eine Rolle spielte. So. Und große Städte, die ziehen allerlei Einflüsse ran. Aber es gibt tatsächlich auf ein Gericht sind wir gestoßen, was auch von der Quellenlage her definitiv nach Hamburg gehört. Das ist nämlich das Franzbrötchen. Sensationell.
Haben wir aber nochmal die Kurve gekriegt.
Aber hallo, das Franzbrötchen ist original, kommt aus Hamburg und ist so eine Mischung aus einem, es gab ja, die Franzosen waren ja mal ein paar Jahre hier, so ein bisschen unfreundlich im Anfang 19. Jahrhundert, hatten so ein bisschen besetzt, hatten dann aber nicht lange Freude und brachten aber das Croissant mit. Und als die Franzosen wieder abzogen, hat ein Altonaer Bäcker eine tatsächlich ganz neue Gebäckkreation gemacht, hat sich aber an dem, was es schon in Dänemark gab, da gab es ja einen regen Austausch, mit den Dänen in Kopenhagen, nämlich den Kopenhagener, und hat so eine Mischung aus einer dänischen, aus einem dänischen Plundergebäck und einem Croissant gemacht. Und sensationell schmeckt heute ja immer noch geil, also wenn ich das mal so sagen darf. Und die Thomas-Interpretation als Dessert ist auch sehr geglückt.
Wie ist die gibt's heute Abend. Wie ist die denn?
Darauf freue ich mich schon.
Also es ist wirklich das Originalrezept des Franzbrötchens und die ist halt weitergespielt worden. Da gibt es jetzt so einen Vanilleschmand dazu, dann gibt es so einen Himbeerkompott noch oben drauf. Also dass das nicht nur ein reines Franzbrötchen ist, sondern wirklich ein kleines Dessert.
Oh, da freue ich mich drauf.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf. Und was trinken wir dazu? Was trinkt der anständige Hamburger denn dazu?
Jo, das ist ja immer sehr unterschiedlich gewesen. Ne? Also klar, Hamburg war immer eine Bierstadt. Ne? Also im Mittelalter war das ja sozusagen Grundnahrungsmittel, aber es hing dann eher damit zusammen, dass das Wasser hier so schmutzig war, wie in fast allen großen Städten und viel Krankheiten gebracht haben. Und Bier war halt deutlich gesünder und hatte weniger Alkohol. So. Der Hamburger, gerade der Feinere, hat aber schon auch immer mit gerne Wein getrunken, hat ja mit Frankreich Weinhandel gemacht und hat dann sich sozusagen billig Wein in Bordeaux gekauft, hier in Fässer abgefüllt und ein paar Jahre später deutlich teurer verkauft. Also die Hamburger, also es passt, ein richtig gutes Bier passt dazu, ein richtig guter Wein passt dazu, hinterher gerne noch ein Köln.
Ein Köln,
ne? Ja. Oh, es gibt heute tatsächlich auch Bier begleitend.
Habe ich gesehen.
Dazu, ja.
Ich bin mit dem Auto da. Funktioniert das?
Das ist tatsächlich sogar alkoholfrei, das Bier, was es gibt.
Das ist super. Das ist super. Was mir wirklich zu kurz gekommen ist in diesem Gespräch, ist der Kohl.
Mhm. Welchen Kohl meinst du? Ja. Es ist Rotkohl auf jeden Fall mit drin als Rezept. Dann gibt es Grünkohl.
Nein, ich meine, er wurde noch nicht angesprochen.
Ja, also man muss ja mal so, wenn man überlegt, wir gehen ja jetzt in Winter, ne? Da gibt es ja immer dann nicht mehr so viel was Regionales. Das ist ja dann alles Lagergemüse. Dazu zählt auch Kohl. Ich esse unglaublich gerne Kohl, aber nicht den ganzen Winter. Und deswegen.
Aber der hält ja lange, oder?
Ja, der hält lange. Der ist ja jetzt irgendwie komplett geerntet, ne? Und jetzt liegt er irgendwo, wo er irgendwie kühl und irgendwie also möglichst ohne Licht lagert, sodass du den ganzen
Winter. Du sprichst nicht darüber, weil du weißt, dass du ihn noch 4 Monate essen darfst. 5 Monate.
Ja, ich finde Kohlgerichte super. Aber ich will nicht nur Kohl essen und ich will auch nicht nur Karotten essen. Deswegen sind in dem Kochbuch auch so ein paar Sachen drin, die das so ein bisschen leichter halten. Ne? Kohl macht ja auch immer so.
Und alles wollen wir euch auch gar nicht erzählen. Nicht? Weil ihr sollt ja auch noch mal reingucken. Ich würde jetzt aber gerne von euch noch mal wissen, von jedem Einzelnen, euren absoluten Hamburger Favorite.
Ja, Jens, leg mal los.
Leg du doch los. Ich will nicht loslegen.
Könnt ihr euch nicht entscheiden, oder?
Ich kann mich tatsächlich nicht. Also ich bin jemand, der tatsächlich kein Lieblingsessen hat.
Thomas fragt dich, was soll ich dir kochen? Ein Gericht.
Ach. Ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmal so einen Favorite nehmen sollte, den ich jedem empfehlen würde, wenn er das Arbeitsbuch gekauft hat, was er sich einmal sozusagen als Arbeitstitel für einen Abend nehmen sollte, das ist tatsächlich das Rezept mit der Zunge.
Mit der Zunge?
Ja, weil Ich selber finde Zungenfleisch ist super toll, ja. Es ist super zart, es ist super aromatisch einfach und wird viel zu selten.
Nur traut sich keiner ran, ne?
Ja, und da ist halt ein Rezept drin, was man nochmal versucht, diese Zunge so entspannt einzubinden in den Gericht, dass sie halt auch ein bisschen locker und ein bisschen moderner und interessanter herkommt. Und das ist auf jeden Fall ein so ein Gericht für so einen Arbeitstitelabend.
Zunge, also ich gehe d'accord, das Zungengericht ist toll.
Und ach, ihr seid euch einig?
Und ich mag auch gerne Zunge.
Abwarten.
Ich weiß aber, das ist, nein, kann ich ab. Ich relativiere das nicht. Aber für Einsteiger würde ich sagen, der Pannfisch, ne? Der Pannfisch, diese Mischung mit...
Also die Fischreste.
Ja, aber... Früher, also vor Jahrhunderten, war es problematisch. Ne? Da hat man versucht, mit der Soße sozusagen den verdorbenen Fisch, ne? So ein bisschen...
Ein bisschen Senfsoße, ordentlich Senfsoße, ja? Drüber, dann genau. Ist das gut.
Aber dieses Fisch, diese Mischung aus fischig und senfig und bisschen säuerlich und so weiter, das ist genial. Und ich würde sagen, gut, es kommt darauf an, wo man es isst und die Qualität muss stimmen. Aber wenn die Qualität stimmt, ist ein Hamburger Pannfisch einfach eine tolle Angelegenheit.
Ich könnte mich, falls ihr mich fragt...
Wir fragen dich, was...
Jens, das ist lieb von dir, dass ich Boris, auch
was
gefragt
ist dein...
bin. Ja, ich kann mich auch nicht entscheiden, aber ich nehme mir demnächst mal eine Woche und werde dann, Thomas natürlich zu Rate ziehen, sieben, ne? Ich mache so eine ganze Woche, nicht nur die Arbeitswoche, 7 Varianten von Lapskaus kochen.
Mhm. Na dann...
7 Varianten. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Und dann nehme ich auch mit Matjes.
Ne? So, eine Variation schon mal.
So. Genau. Ich wechsle nur den Fisch, alles andere.
Ja, genau. Erstes Gericht.
Gibt es das nicht auch im Matjes. Glas?
Was?
Lapskaus?
Ja, gibt's. Ja.
Bei euch.
Ja.
In der Home-Küche.
Sogar in Qualitäten, die sind ganz in Ordnung.
Ja, genau. Also, wenn es denn mal.
Und selbst Corned Beef, ne, ist ja auch so eher, da streiten sich ja auch die Gemüter, ne? Ja. Corned Beef, ja oder nein. Wenn man das selber.
Was verzieht,
wenn man das Jens, selber macht, das kann man selber machen.
Ja, selber nicht. Gemacht, ja, aber ja, ne? Da kannst du einfach auch Pökel.
Das schmeckt toll.
Pökelfleisch kauft. Ja.
Also, solltet ihr keine Zeit finden, selber zu kochen, dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Hobenküche gehen. Und selbst auch dann, wenn ihr selber kochen wollt, dann natürlich auch in die Hobenküche gehen, weil da gibt es alles, was ihr braucht, um euch durch dieses Arbeitsbuch kochenderweise zu arbeiten. Ich bedanke mich sehr, meine Herren. Ich freue mich aufs Menü heute Abend und sage, was sage ich denn eigentlich? Was sagt man in Hamburg zum Essen?
Tschüss. Ach so, nee, tschüss. Zum Essen nicht. Das kommt
Mahlzeit
danach.
Oder was sagt man? Mahlzeit? Moltit, ne?
Moltit, ja.
Ja, Moltit, sagt
Moltit.
Man. Ja?
Ja.
So, meine Herren, war mir ein sehr großes Vergnügen. Thomas Sampel, Jens Mecklenburg, ihr seid ein tolles Team. Danke.
Danke.
Dankeschön.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin tschüss.